viele, viele, viele Personen können sich eher den Weltuntergang vorstellen als ein Ende des Kapitalismus. Und das ist eine Frage oder das ist eine Krise der Imagination. Ich habe keine Hoffnung in bürgerliche Kulturräume. Auf gar keinen Fall. Es geht immer um eine Form von Integration, die am Ende Assimilation bedeutet.
Klassentreffen. Der Podcast über Klasse, Krise und Kultur mit Olivier David. Bevor es losgeht, dieser Podcast wird in Zusammenarbeit mit der linken Zeitung ND herausgegeben und das ND steckt momentan in einer finanziellen Krise. Bis zum Jahresende fehlen 150.000 Euro. Wenn ihr also wollt, dass die Angebote des ND bestehen bleiben und die finanziellen Möglichkeiten dazu habt, dann spendet. Jede Spende hilft, damit der linke und frei zugängliche Journalismus des ND erhalten bleiben kann. Mehr Infos und den direkten Weg zum Spenden findet ihr auf dasnd.de/bleibt.
Erstmal herzlich willkommen auch von mir. Ihr seid hier heute Abend, wie ihr schon gehört habt, bei einer und auch der ersten Live-Folge meines Podcasts Klassentreffen, den ich für das für die sozialistische Tageszeitung ND aufnehme. Und der Titel der Folge heißt Engagierte Kunst unter prekären Bedingungen. Und darüber werden wir heute sprechen mit Mitya Mahmoud. Mitya, ich stelle dich einmal kurz vor. Mitya ist Künstlerin, Autorin und las 2024 auf Einladung der damaligen Jurorin Mitu Sanyal beim renommierten Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Über sich selbst sagt Mitya, schreibt, arbeitet, lebt in keiner Reihenfolge, immerzu in selben unmöglichen Körpern. Herzlich willkommen, Mitya Mahmoud.
Danke. Hallo, total schön hier zu sein. Ich kenne das Taranta Wavo aus meiner Jugend, weil ich zwar nicht in Dortmund aufgewachsen bin, doch die ersten 6 Lebensjahre, also ich bin hier in den städtischen Kliniken um die Ecke geboren, aber ich habe ja, bevor ich beim Bachmann-Preis war und andere Dinge, die so passiert sind, habe ich Poetry Slam gemacht und hier gibt es so einen Poetry Slam und deswegen, genau, war ich hier so. Ihr müsst euch Baby-Midi vorstellen, so mit 18, 19, wie sie hier so durchgeht und denkt, wow, das freie Leben, ich bin mittendrin. Ja, und jetzt bin ich hier und 10 Jahre später und darf einfach mal eine Stunde erzählen statt einen 6-Minuten-Text. Ich hoffe, es wird okay für euch.
Lass uns zunächst über den Titel der Veranstaltung sprechen, also engagierte Kunst unter prekären Bedingungen. Was ist für dich überhaupt engagierte Kunst und machst du das Label überhaupt für dich geltend?
Das ist tatsächlich eine Frage, bei der ich super gerne später in die Runde diskutieren würde, weil wir im Vorhinein auch darüber gesprochen haben, wie wir das Ganze nennen, engagierte Kunst, politische Kunst, was ist da eigentlich so der Unterschied? In meiner Wahrnehmung ist es so, dass zum einen der Begriff der engagierten Kunst in Deutschland immer auch so ein bisschen despektierlich gemeint ist, so und auch es gibt so interessante Bewertungsreflexe, wenn es zum Beispiel auch um soziokulturelle Angebote geht, wo man vielleicht auch so dieses Engagierte hineinpacken würde. Aber erstmal so von hinten aufgerollt quasi als das Gegenteil vielleicht oder Gegenstück wäre vielleicht die Behauptung der L'art pour l'art. Du kannst es bestimmt besser aussprechen?
Nee.
Okay, na gut. also der Kunst um der Kunst willen, wo man dann so denkt, oh okay, ja, edel und frei, sich keinem äußeren Zweck unterordnend und gleichzeitig bedeutet das ja nicht, dass l'art pour l'art nicht politisch ist, sondern es ist für mich immer noch politische Kunst in der Art explizit das Politische auszublenden. Und das Engagierte, würde ich sagen, dem wird so nachgesagt, dass es darauf abzielt, zum Beispiel soziale oder politische Probleme anzusprechen und sich für Veränderungen einzusetzen. Das ist meine Wahrnehmung des Verständnisses des Begriffs, aber nicht mein Verständnis davon. Und ich würde durchaus sagen, ja, ich würde das, was ich mache, als engagiert beschreiben, aber lustigerweise kurz bevor die Aufnahme war, dachte ich, Moment, vielleicht störe ich mich gar nicht an engagiert oder politisch, sondern am Begriff der Kunst. Ja, weil...
Warum?
Weil es so ein Substantiv ist, mit dem schon ganz, ganz viel gesetzt ist. Also für mich als Person, die in Anführungszeichen kunstfern aufgewachsen ist. Das heißt so, die einen Theater- und Museumsbesuche waren immer im Schulkontext und ne, man hatte nicht viele Bücher zu Hause, blablabla, diese ganze Erzählung. Für mich war Kunst immer etwas sehr Ausschließendes, weil natürlich auch wenig Raum dafür war, irgendwie künstlerische Tätigkeit oder auch schon mitgebrachte kulturelle Praktiken im Aufwachsen in Deutschland für mich hier so zu erkennen, die mir mitgegeben wurde. Aber ich würde vielleicht eher für mich von einer künstlerischen Praxis reden als von Kunst. Und ich glaube, dass es im Unterschied zu Institutionen der Kunst, zum Beispiel Museen, die auch eine Doppelrolle haben für das Schaffen von kulturellem Gedächtnis, aber auch Fördergremien, Architekturen, Kunsthochschulen, all das sind Institutionen der Kunst. Aber das bedeutet nicht, dass da unbedingt auch künstlerische Praxis vorgesehen ist, getan wird. Das ist nicht zwangsläufig, das kann trotzdem passieren. Manchmal passiert es auch.
Aus Versehen.
Und unter dem Begriff der künstlerischen Praxis oder unter künstlerischen Praktiken würde ich sagen, gibt es engagierte und weniger engagierte, aber keine ist unpolitisch.
Was ist für dich eine Bedingung, dass etwas engagiert ist? Also ab wann ist etwas für dich engagiert?
Es ist eine schwierige Frage, finde ich.
Ich bin froh, dass sie mir nicht gestellt wird, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, dass es hat, glaube ich, für mich sehr, sehr viel mit Verantwortung zu tun und der Annahme bestimmter Aufgaben, historischer Aufgaben, ob es das Erinnern sei an verdrängte Kämpfe, ob es das Bewahren ist von Namen, die nicht vorgesehen sind im zum Beispiel kulturellen Gedächtnis, und natürlich auch immer Machtkritik, also eine künstlerische Praxis, die durchaus im Widerspruch oder trotz gleichzeitigen Überschneidungen mit ökonomischen Praktiken, politischen, sozialen Praktiken existiert, aber sich trotzdem am Ende von ihnen unterscheidet und vor allem nicht darauf reduzierbar ist. Und ich glaube, es gibt Kunst, die sehr stark ökonomische Praktik betreibt. So. Und ich glaube, dass dieses Spannungsverhältnis wahrscheinlich nicht zu lösen ist. Dafür gibt es alternative Lebensmodelle. Das Thema Brotjobs und Literatur ist ja wirst du wahrscheinlich auch kennen. Aber ich glaube erstmal, dass eine engagierte Literatur sich darüber bewusst ist, dass Kunst oder künstlerische Tätigkeit ein sehr mächtiges Werkzeug sein kann, darin Macht zu verlieren.
Also an der symbolischen Ausgestaltung der Welt arbeiten. Was willst du
sagen? Ja, so als konkretes oder semi-konkretes Beispiel, wenn ich so darüber nachdenke, was eigentlich an Vorstellungsraum da ist oder so an Imaginationshorizont, viele, viele, viele Personen können sich eher den Weltuntergang vorstellen als ein Ende des Kapitalismus. So, das ist so der Klassiker. Wir haben sehr, sehr viele Apokalypse-Filme, wir haben sehr wenig Filme von, und das ist passiert, nachdem der Kapitalismus weg war. Und das ist eine Frage oder das ist eine Krise der Imagination. Und ich glaube, das sind Dinge, wo wir als KünstlerInnen, als Schreibende, irgendwie gerufen sein dürfen, zu sagen, da versuche ich mal auszuhelfen, da versuche ich mal dran zu arbeiten.
Was wäre für dich im Umkehrschluss eine unengagierte Kunst? Ist es das? Ist es dieses L'art pour l'art? Also ist es dieses Gegenangebot sozusagen? Also.
Einerseits. Andererseits kann das, glaube ich, schon komplexer sein und hat viel mit der Position und Positionalität der Kunstmachenden, der künstlerisch Tätigen zu tun. Wenn ich beispielsweise als eine Person, die nonstop und ohne meine Zustimmung oder ohne Rücksicht auf meine Selbstbezeichnung und Selbstzuordnung politisiert wird, dann kann den Ausruf L'Art pour l'Art und ich mache das jetzt einfach nur, weil ich es geil finde, weiß ich nicht, Blütenknospen zu studieren und ich will einfach bis an den Rest meines Lebens Blütenknospen malen und es geht um nichts außer Blütenknospen und hört auf, das zu politisieren, dann ist das auf eine Art und Weise ein Engagement für eine Form von Subjektivität, Menschlichkeit, Freiheit für diese Position. Aber erstmal würde ich schon sagen, dass es unengagierte Kunst gibt. Das muss nicht L'Art pour l'Art sein. Das kann sich auch als dezidiert politisch bezeichnen und zum Beispiel thematisch ganz stark Politiken angehen und gleichzeitig in der Form trotzdem den Verhältnissen, so wie sie sind, nicht gefährlich werden. Und das ist dann so eine Form von so, gut gemeint, aber vielleicht nicht so umgesetzt, dass es eine richtige, auch Wirkmacht entfalten kann.
Ich glaube, ich sehe da schon so zwei mächtige Achsen, die du auch beide schon beschrieben hast. Einmal dieses, ich würde es mal so Social Washing nennen oder so. Mhm. Also um jetzt ein dummes Beispiel zu geben, was kein Beispiel ist, ich werde jetzt keine Titel nennen oder so, aber ich schreibe einen Roman, das ist nicht der Fall, also das ist der Fall, aber ich rede über ein fiktives Szenario. Ich schreibe einen Roman und in dem ist es an so drei oder vier Stellen so sehr heiß. Auf dem Rücken steht dann, auf dem Buchrücken steht dann, das ist der große Roman über den Klimawandel. Meinst du sowas?
Ja.
Okay,
ja,
also dass es so aufgeladen wird mit Zeichensprache, die so politisch blinkt, aber die einen dann damit alleine lässt? Oder also ja. wo ist das Moment, dass du sagst, das ist der tut nur so, der es möchte gern, der gibt sich aus als, also der Text, ne? Der Text gibt sich aus als einer, der etwas will, aber der will eigentlich nur das wütende Schwarz tragen, das die ganzen Kunstschaffenden an den Kunstunis tragen.
Machen die das?
Ja,
schon. Oh, okay.
Ich hab 5 Semester so literarisches Schreiben studiert und es sieht auf jeden Fall schon ein bisschen alles aus, als wäre es so sehr autonom, aber es ist dann leider gar nicht immer so.
Okay. Ich glaube, dass, was du beschreibst, ein Hinweis sein kann, aber also erstmal würde ich mir nicht die Urteilsmacht anmaßen, dass nur von dem einen Werk irgendwie gleich auf eine künstlerische Praxis zurückzuführen sein, aber genau das ist ja das Schwierige daran, dass wir künstlerische Arbeiten sehen können, ohne zu wissen, was die Means of Production,
Lass mich das jetzt nicht übersetzen.
Was waren eigentlich die materiellen Bedingungen, unter denen das entstanden ist, aber auch wie wurde zum Beispiel darüber nachgedacht, wenn ich mir zum Beispiel Arbeiten anschaue von irgendwie international tätigen KünstlerInnen, so wird darauf geachtet, dass da kooperativ gearbeitet wird. Gibt es irgendwie Ansätze von, ich glaube, man nennt es so globaler Norden, globaler Süden Kooperation oder anders, lässt man die globale Mehrheit in einem Werk, das sich vielleicht irgendwo in der globalen Mehrheit abspielt und auch porträtiert, lässt man sie mitbestimmen. So, das wäre so ein klassisches Ding. Das kann ich halt ganz oft auf der rein ästhetischen Ebene gar nicht unbedingt beurteilen oder durchdringen, ob da tatsächlich quasi ethisch produziert wurde.
Ich muss an etwas denken, was ich eigentlich erst für später eingeplant hatte, aber es passt gerade sehr gut. Und so bei der bekannte Shader Kurt hat in einem Text vor einiger Zeit mal unterschieden zwischen politischer Kunst machen und politisch Kunst machen. Und das wäre jetzt sozusagen noch eine Stufe weiter. Also beide Ebenen sozusagen würden behaupten, dass das politische Kunst ist. Aber das eine ist sozusagen eine Art inhaltliches Format. Also ich versuche Kunst zu machen auf eine Art und Weise, die irgendeine politische, die einen politischen Raum aufmacht, die eine Wirkmächtigkeit entfaltet. Und das andere ist, was Shader betont, dass Also das eine ist das Inhaltliche, mit welchen Themen und vermittelt über welche Ästhetiken und Handlungen beschäftigt sich meine Literatur. Das andere ist, auf welche Art lässt sich die eigene Kunstpraxis politisieren, also mit welchen Verlagen arbeitet man, wie kollektiv findet Kunst statt oder sozusagen sitzt es das Genie zu Hause in seinem Kämmerchen und kommt nach 3 Jahren raus und sagt, hier der neue Text, ihr müsst ihn alle lesen, der wird euer Leben verändern, ja. Aber ich schweige mich aus über die Bedingungen, unter denen ich den geschrieben habe.
Genau,
ja. Kannst du damit was anfangen? Und
total, ja. Also ich glaube zum einen, dass da auch durchaus ein bisschen was passiert ist in den letzten Jahren für den deutschen Raum. Es ist immer noch sehr schwierig und da gerade haben wir halt auch die Rückwärtsbewegung und den Backlash. Aber ich musste gerade an einen, weil ich nämlich ein unabgeschlossenes Theaterwissenschaftsstudium habe, musste ich an eine Arbeit denken von einem in den 90ern sehr aktiv und bis heute auch schaffendem Kollektiv, Shishi Pop heißen die. Ich weiß nicht, kennt die wer? Shishi, okay, eine Person kennt sie. Shishi Pop ist so ein feministisches Performance-Kollektiv, das sich, glaube ich, in Göttingen, nee, wie heißt irgendeine Stadt in Hessen? Da gab es jedenfalls so ein Institut.
Göttingen ist Niedersachsen, aber ja.
Ja, ups.
Ist aus Versehen, dass ich das weiß.
Was mit G? Egal, jedenfalls haben die sich so gegründet und es war so ganz toll und revolutionär, aber sie haben halt ein Stück gemacht 1995 und der Titel war, hier war der Platz für Titel. Und in dem Stück haben sie, oder die Recherchearbeit war vor allem das Durcharbeiten und neu aufarbeiten von Reiseberichten europäischer Frauen aus Big Title Afrika. Also so, ne? So einfach das eine Phantasma, die Imagination, keine konkreten Ländernamen, keine konkreten Geografien, sondern
Projektionsfläche.
Die Projektionsfläche. Und sie haben genau diese Projektionsfläche wiederum reprojiziert, produziert. Und heute sieht man auf deren Internetseite auch, weil sie natürlich eine Werkbiografie haben, diese Arbeit, die sie auch kommentieren und sagen so, hey, wir würden das heute nicht so machen. Aber was ich daran so total spannend fand, war, dass es natürlich wieder aus einem, glaube ich, total gut gemeinten Impuls kam, der dann, also ich habe auch Videoaufnahmen davon gesehen und es ist so nicht gut und so problematisch und gleichzeitig hatte ich irgendwie auch eine Form von so Mitgefühl und neben der, also so Fremdscham und Mitgefühl gemischt, weil ich dachte so, ja, ihr wolltet halt aus eurer Position heraus darüber schreiben und reflektieren, was es war und ihr habt als Aufhänger europäische Frauen genommen, wie ihr auch europäische Frauen seid. Nur merkt man eben dem Stück ganz stark an, dass es bei ihnen selbst und mit ihnen jetzt eine Gruppe aufmachend und meinend europäische Frauen, was auch immer man da meint, und auch vor allem wohlhabend genug, um zu reisen, die sich einfach nur wieder und wieder selbst erzählt und keine kooperativen Ansätze hat.
Ich glaube, wir müssen sozusagen auch mal sozusagen auf so ökonomische, also auf so Aufmerksamkeitsökonomien schauen. Denn ich bemerke das bei mir immer wieder. Also ich finde, das Beispiel gibt es ganz gut her, da eine Brücke zu machen. Welche Bedarfe gibt es eigentlich, ne? Also und jetzt, wenn wir auf die Gesellschaft schauen, in der wir leben, wenn wir auf die Zeit schauen, in der wir leben, eine Zeit sozusagen, die medial politisch beschrieben wird als eine Zeit der Regression, also wo Rechte, Menschenrechte, die wir schon mal geglaubt haben, dass wir die gesichert haben, dass die wieder in Frage gestellt werden, wo wieder mehr Sozialabbau betrieben wird, wo eine Aufrüstung gefahren wird, wo ein Krieg nach, also Kriegsvorbereitung im Außen bedeutet, man muss eine Gesellschaft auch nach innen sozusagen, auch nach innen muss der Krieg vorbereitet werden. Genau. Wir sehen neue Polizeigesetze, die kommen, die mehr Platz einnehmen. Ne? Und dann sozusagen zu fragen, was ist denn eigentlich die Rolle darin, in dieser Zeit, in diesem Wirtschaftssystem? die Rolle von Kunst. Und da, glaube ich, habe ich in Kunst begriffen, das steht nicht im Widerspruch zu dem, was du sagst, sondern ich will es uns jetzt so ein bisschen versuchen, da hinzubringen. Das steht ein bisschen im Widerspruch zu dem, glaube ich, über das wir eigentlich hier reden wollen. Und zwar wirklich politische Kunst zu machen, die eben versucht, an einer anderen Welt zu arbeiten. Wenn wir mit Walter Benjamin in seinem Text, der Autor als Produzent, schreibt er darüber, wir müssen uns darüber fragen, was die Rolle und was die Funktion des Autors im Produktionsprozess ausmacht, in einer kapitalistischen Gesellschaft, dann denke ich, hat sie ganz oft auch die Funktion, dass sie eben eine dezidiert entpolitisierte, unengagierte Kunst produzieren soll. Ne? Und ich frage mich sozusagen, ne, also ich mag das Wort Utopie nicht so ganz, weil das so alles verschiebt auf einen irgendwie.
Ein Nichtort, weil es ein ist Nichtort, wortwörtlich Nichtort,
genau,
ja,
genau.
Utopia. Ja.
Genau, also aber der sozusagen die andere Welt auf jeden Fall unwahrscheinlicher werden lässt. Und dann geht's, glaube ich, oder fände ich es interessant, mit dir darüber zu sprechen, wie wir sozusagen unter möglichst schlechten, also denkbar schlechten Bedingungen eigentlich versuchen, an etwas zu arbeiten, das doch auf jeden Fall vielleicht keine Utopie, aber doch unwahrscheinlich ist. Und da würde ich gerne sozusagen die Brücke einmal machen zu dir. Du bist Teil des KünstlerInnen-Kollektivs Parallelgesellschaft. In dem Vorgespräch, was wir gestern geführt haben, hast du gesagt, dass du deinen Aktivismus, du hast vielleicht noch andere Wörter, die du dafür benutzen würdest, als etwas Befreiendes empfindest. Wofür brauchst du zu deinem engagierten Schreiben Aktivismus oder wie würdest du es bezeichnen?
Ja, genau. Also ich glaube für mich, ich würde den Begriff des Aktivismus für mich nicht in Anspruch nehmen. Ich glaube, da gibt es einfach zu viele andere Menschen, deren Arbeit ich brauche und deren Arbeit ich unterstütze, aber wo ich eben nicht an vorderster Front mitstehe. Und gleichzeitig ist für mich gerade Aktivismus, Kunst und die dritte Säule wäre, glaube ich, Wissenschaft tatsächlich. Und mit Wissenschaft meine ich Schulen und Orte der Wissensproduktion und nicht dezidiert das Akademia, sondern Wissenschaft. Und ich habe lange Zeit irgendwie damit gehadert, mich da selber zu verorten. Einerseits, weil ich ganz stark von zu Hause mitbekommen habe, dass ich halt auf jeden Fall eine akademische Karriere machen muss, weil das Kind hat die Nase immer in den Büchern und ist so da. Und es hat halt aus vielen, vielen Gründen und sehr vorhersehbar, also so, wenn man sich so die Statistiken anschaut, dann mache ich hinter allem ein Häkchen, was eigentlich sagt so, du bist beim Bachelor schon raus, nicht geklappt. Dann war noch mal eine aktivere, krassere Phase der Politisierung, wie, glaube ich, viele Menschen, die so ungefähr mein Jahrgang sind und zweite Generation nach dem 19. Februar und dem Anschlag in Hanau stattgefunden, wo ich dachte, na gut, okay, dann muss ich all meine Kräfte auf den Aktivismus legen. Und irgendwie bin ich dann doch dabei gelandet, dass mit diversen Lebensumständen, dass ich am ehesten Kunst beitragen kann und irgendwie eine öffentliche, halbwegs öffentliche Figur sein kann, die so zwischen diesen Räumen sich bewegt und vor allem versucht, Räume zu schaffen wiederum, die mehrere Positionen halten können. Und was war gerade noch die Frage?
Wofür du das brauchst, also neben deinem engagierten Schreiben dein kulturpolitisches Engagement oder wie du es vielleicht bezeichnest.
Um zu überleben. Also so, glaube ich, sehr simpel, um zu überleben, weil
du da eine Wirkmächtigkeit
entfaltest. Weil ich da eine Wirkmächtigkeit entfalte und weil ich ja auch am Ende des Tages einerseits natürlich solidarisch sein will, aber auch auf Solidaritäten und Bündnisse angewiesen bin als Körper, der irgendwie zumindest bisher im Leben relativ oft in die Randständigkeit gedrängt wurde oder auch Gewalt erfahren hat. Also ja, schlicht und ergreifend zum Überleben. Ja.
Das analog zu dem zum Buch des Philosophen Daniel Loik, die Überlegenheit der Unterlegenen ließe sich also sagen, und das finde ich trifft es auf verschiedene Arten und Weisen, wie du gesprochen hast, sehr gut auf dich zu, dass Menschen, die aus einer Position der Marginalisierung sprechen, dass die ein besseres Wissen davon haben, wie es nicht sein sollte. Und manchmal auch ein besseres Wissen davon, wie eine Welt beschaffen sein muss, unter der du nicht leiden musst. Voraussetzung ist für Loik dann die Position des Kampfes, also nicht sozusagen eine Sache an sich nur unterlegen sein, sondern sich zu der aktiv und kritisch zu verhalten. Du hast gerade schon so ein bisschen so den Raum aufgemacht. Du bist chronisch krank, lebst mit einer unsichtbaren Behinderung. Welche Möglichkeiten geben dir diese Merkmale mit den Mitteln der Kunst und des kulturpolitischen Engagements, hier steht noch Aktivismus, eine andere Welt zu beschreiben? Also welche Möglichkeiten geben dir diese Merkmale, aber auch vielleicht, welche Möglichkeiten werden dir dadurch genommen?
Ha! Die noch so kurz dezent her. Ja, ich glaube, kurz zu den Möglichkeiten, die einem dazu genommen werden, erstmal überhaupt zu partizipieren an ganz vielen Stellen. Und die Möglichkeit, die sich daraus ergibt, ist, die Person zu sein, die darauf hinweist, dass es mehr Möglichkeiten geben muss und andere Möglichkeiten und andere Zugänge. Also so ein ganz konkretes Beispiel für mich ist, die Frage nach Förderung und Antragslyrik formulieren.
Was ist Antragslyrik?
Was ist Antragslyrik? Antragslyrik sind die Dinge, die man schreiben muss, damit Leute, die in Machtpositionen sind, sagen, ja, na gut, ja, okay, das klingt demokratisch, aber nicht gefährlich. Danke, ja. Und das ist Antragslyrik. Und ich bin sehr schlecht in Antragslyrik. Ja. Ich habe halt eine Spätdiagnose, also eine sehr lange und intensive Krankengeschichte. Und ich glaube, für mich ist es auch mittlerweile total okay, darüber so zu sprechen und auch öffentlich zu sprechen. Ich weiß genau, dass ich jetzt hier gerade als Bühnenperson da sitze, ihr könnt mir gar nichts und ihr werdet mir auch keinen Therapieplatz beschaffen, dadurch, dass ich es euch erzähle. Deswegen Nullsummenspiel. Aber ich war halt mit 14, 15 unfreiwillig, also gegen meinen Willen in einer geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil es keine Betten mehr gab auf der offenen. Und ich durfte das Gelände nicht verlassen und da habe ich so die ersten Texte angefangen zu schreiben, einfach weil ich wusste, ich werde mich an all das hier nicht mehr erinnern, weil das ist super, super doll etwas, was mein Hirn in eine Box stecken wird und wegpacken. Und ich bin mittlerweile so dankbar für, ich glaube, es sind so 3 Seiten, weil ich bin sehr schlecht darin, Dinge durchgehend zu machen. Ich bin so dankbar für diese 3 Seiten, die ich geschrieben habe damals, weil es mir zumindest irgendwie einen Anhaltspunkt von einerseits dem Unrecht, das ich da gesehen habe und auch der Wahllosigkeit von Körpern und meistens waren es arme Körper, meistens waren es migrantische Körper, die ich da erlebt habe auf dieser geschlossenen. Es ist halt ein Ort gewesen, wo akut Fälle und auch Menschen oder Kinder auf PsychKG, also psychisch Krankengesetz oder durch familiengerichtliche Beschlüsse hin verlagert werden durften und eigentlich nur so für 2 Wochen gemeint sind und ich habe da 3 Monate verbracht und ich bin, glaube ich, seitdem nie wieder mit dem Bewusstsein oder mit einem Unbewusstsein für meinen Körper durch die Gegend gerannt. Und jetzt so die Brücke zur Antragslyrik. Achtung.
Geil.
Ich bin, ja.
Ich freue mich doch.
Ich bin ein, ich habe extrem viele Krankheitstage im Jahr. Im Sinne von, ich komme nicht aus dem Bett, ich habe Meltdowns und also jetzt eine Autismus-Spätdiagnose und ADHS und viele Komorbiditäten durch Fehlbehandlung und Nichtbehandlung. Und das Schlimmste, was man mir antun kann, ist zu sagen, sag mir, was du willst, in diesem Format, in genau diesem Format, mit einer Zeichenbeschränkung und mit einer, so, das ist das Allerschlimmste, was man mir antun kann. Ich gehe sofort auf, was für ein krasser Druck, was für ein Demand, was ist das?
So die Käfigtierhaltung des Künstlers.
Genau. Und ich war mal extrem gut darin und es hat mir alle Ressourcen geraubt. Ich habe so viel Raubbau an mir betrieben und das war nur fürs Gymnasium. So, was jetzt im Rückblick so, niemand will meinen NC jetzt sehen. So, warum habe ich mir diese Mühe gegeben? Aber seitdem ist es nicht wieder zurückgekommen. Ich funktioniere einfach nicht mehr in diesem Sinne. Wo ich aber durchaus noch funktioniere, ist im Mündlichen, in der Präsentation. Es gibt nicht wirklich Anträge, Antragswege, die mündlich funktionieren. Es gibt kaum irgendwelche Literaturwettbewerbe, wo zum Beispiel ein eingelesener Text genauso legitim ist. Und da setze ich zum Beispiel unter anderem mit meinem Engagement, das klingt so fein. Also ich bin zum Beispiel Mitglied beim Netzwerk Lyrik und wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, Spoken Word, die sich zum Beispiel dafür einsetzt, dass Bewerbungen und Zusendungen auch in Audioform stattfinden können. Und mein nächster Schritt oder Wunsch wäre, dass Bewerbungen und Antragstellungen auch in, also nicht nur der Text selbst, sondern auch das, genau. Das war auch mal eine Sprache schicken kann. Nee, aber tatsächlich, weil es ist einfach, also so Leute denken das nicht mit, aber es ist ein unfassbar großer Ausschluss, der allein schon dadurch stattfindet, dass man sagt, hier, das sind diese, weiß ich nicht, 5 bis 50 Seiten, die du ausfüllen und beantworten sollst. So. Und natürlich bedeutet das, dass am Ende des Tages nur bestimmte Menschen oder Menschen, die andere Menschen haben, die diese Fürsprache oder Arbeit für sie leisten, Zugang haben zu Mitteln, die in weiten Teilen zum Beispiel Steuermittel sind, also uns allen zustehen. Das ist immer sehr wichtig für mich. Es gibt sehr viele Fonds und Töpfe, wo ich denke, das sind Steuermittel. Warum können nicht, da wird so der Kopf geschüttelt. Es gibt auch private Stiftungen, das stimmt.
Das war Interpretation.
Okay. Das ist lustig, ne? Wir haben einen Podcast. Hier wurde kein Kopf geschüttelt. Genau.
Ganz kurz, um das nochmal abzuschließen, würdest du damit gehen sozusagen, dass Leute, die einer Sache unterlegen sind, also die Ausgrenzungserfahrung machen, die marginalisiert sind, die unterdrückt sind, die ausgebeutet werden, rassifiziert etc., dass die sozusagen, sobald sie aufstehen und sagen, halt, stopp, hier läuft was entschieden falsch und es hat nichts mit Fleiß und es hat nichts mit willig oder bin ich faul oder so zu tun, sondern die sagen, okay, hier muss sich irgendwas ändern, dass die ein besseres Wissen haben. Ja,
ja, genau. Auf jeden Fall. Also ein besseres Wissen beziehungsweise ein anderes Wissen, das halt dringend benötigt wird, weil es genau das Wissen, das selten Zugang findet in Entscheidungsprozesse und Gestaltungsprozesse, weil diese Menschen wenig Zugang zu den Positionen finden.
Es ist halt so dann ein besseres Wissen, wenn man sozusagen sagt, die Prämisse muss sein,
dass alle, also genau, das ist weniger, so, ja, genau, dass wir weniger leiden. Ja,
genau,
dann,
so,
ja.
Und dass
ja
alle Leute das Recht haben und alle Freiheiten haben, alles zu tun, was sie wollen und auch alle Möglichkeiten dazu haben. Nicht nur das verbriefte Recht, das ist ja sozusagen eines der großen Probleme, dass alle so OrdnungsträgerInnen dann immer sagen, ja, aber schau doch ins Grundgesetz. Ja, aber das eine ist, was im Recht steht und das andere ist, wie es angewandt wird und welche Mittel bereitgestellt werden, das umzusetzen. Und wenn man sich Rechtssysteme anschaut, dann sind die nicht nur exklusiv gedacht, sondern auch ganz schön inklusiv gedacht, nicht nur inklusiv gedacht, sondern ganz schön exklusiv gedacht,
ja,
ne, weil sie sich sozusagen durch den Erhalt bestehender Ungleichheiten ja auch jetzt habe ich selber den Faden verloren, dass sie sozusagen die Ungleichheiten auch absichern durch Recht. Ne?
Ja.
Wenn wir das nehmen und das übersetzen auf den Kulturbetrieb, auf vielleicht auch den Literaturbetrieb in unserem Fall jetzt, was können dann bürgerliche Kulturräume für eine andere gerechte Welt überhaupt noch leisten und auch was nicht? Denn wenn wir sagen, wir leben im Kapitalismus und wenn wir sagen, wir leben in einer bürgerlichen Demokratie, die nicht alle teilhaben lässt, die Ausschlüsse produziert und wenn wir dann sagen, Menschen, die verschiedenen Machthierarchien unterlegen sind, haben ein besseres Wissen, wenn wir dann sehen, dass diese großen, dass die Förderlogiken top-down irgendwie funktionieren, dass je bürgerlicher eine Kultureinrichtung ist, also sagen wir, die Oper kriegt ja wahrscheinlich noch mehr Geld als und mehr Förderung als die irgendwelche subkulturellen Clubs.
Aber die Abonnenten sind so wichtig.
Genau, wenn wir sozusagen danach gehen, was setzt du für Hoffnung in bürgerliche Kulturräume oder was können die überhaupt noch? Und dann als nächste Frage dann auch, was können die auch nicht?
Was setze ich für Hoffnung in bürgerliche Kulturräume?
Was glaubst du, was die noch sozusagen können? Also was kann?
Frage sollten die sich mal stellen, weiß ich nicht.
Möchtest du die nicht beantworten?
Doch. Also ich kann sie beantworten, beziehungsweise, aber ich habe keine Hoffnung in bürgerliche Kulturräume. Auf gar keinen Fall. Ja. Bürgerliche Kulturräume sind die Räume, die zum Kollektivtitel nochmal Parallelgesellschaft, bürgerliche Kulturräume sind die Räume, in denen für mich immer diese, ich habe extra nochmal das Zitat aufgeschrieben, in denen dieses Echo nachhalt von Angela Merkel, die Rede zum Haushaltsgesetz 2016 am 9. September 2015. Wir dürfen nicht wegsehen, wenn sich Milieus verfestigen, die Integration ablehnen oder wenn sich Parallelgesellschaften herausbilden. Und sie meint damit nicht Reichsbürger oder V-Leute. Hier darf es keine Toleranz geben. Auch das müssen wir von Anfang an sagen. Das sind für mich, wie bürgerliche Kulturräume klingen. Es geht immer um eine Form von Integration, die am Ende Assimilation bedeutet. Und es geht auch immer darum, sich seine eigene, seine moralische Überlegenheit und seinen tollen Humanismus hochzuhalten, der halt auf absoluter, und jetzt sage ich dieses Wort, Barbarei beruht. Also so viele, viele Dinge, die wir machen und zu sagen, aber dieses Mal ist es wirklich für Freiheit. Die am Ende des Tages halt absolut, also so, ja, zur Unterdrückung der globalen Mehrheit führen. Und das alles ist für mich der Kultur, der bürgerliche Kulturraum. Und ich bin trotzdem schon in ihnen gelandet. Da bin ich wieder bei künstlerische Praxis, die zwangsläufig auch soziale, politische und ökonomische Praktiken mit einschließt. Das bedeutet für mich zum Beispiel, nehme ich jetzt diese Anfrage an, für 600 Euro morgen auf der Frankfurter Buchmesse zu sein, und zwar nach fucking Wolfram Weimar? Ja, mache ich, weil ich brauche 600 Euro.
Aber du brauchst nicht Wolfram Weimar.
Ich brauche nicht Wolfram Weimar, wie er mit 4 anderen weißen Menschen über Exil und Widerstand redet.
Ciao, ey. Das macht mir wirklich, das hast du mir vorhin schon erzählt und es hat mich fertig gemacht und jetzt macht es mich nochmal fertig.
Ich so wirklich so, mein Vater ist eine bessere Panelfigur für dieses Thema, was ist das? nein, also ich finde, ich glaube, das ist tatsächlich auch da wieder Kulturpolitik, je mehr ich davon verstehe, ich glaube, es wird so eingehegt, weil vorher ist es irgendwie Literary Inventions with Marx Capital. Und danach ist halt mein Slot und dazwischen haben sie so Wolfram Weimar gesetzt und so, hoffentlich denken sie nicht, dass wir hier total Arschel, weil ich glaube, die Leute, die das machen, sind eigentlich cool, aber ich glaube, die mussten den halt irgendwie einsetzen. Ich sag das jetzt hier so im Podcast, ne? Und es ist so, aber genau, das ist es so, ne? Ich sag das hier so im Podcast und es ist für mich auch ein Teil meiner Stellung als Künstlerin, da definitiv Stellung zu beziehen. So genau, wie ich dazu gerne Stellung und lauter Stellung beziehen würde, was ich neulich auch mitbekommen habe von einem Theaterfestival, dessen Namen hier nicht genannt werden soll, in Leipzig, das bald ist. Ihr könnt es recherchieren. Das mit der Bundeszentrale für politische Bildung zusammenarbeitet und von denen sie halt richtig viel Diskussionszeit bekommen haben, ob der Titel, ob in einem Titel von einem Werk das Wort Antifaschismus vorkommen soll oder nicht. Also
Das ist halt Wolfram Weimars Kulturpolitik.
Ja, genau. Ja. So, und ich finde die Bundeszentrale für politische Bildung eine super wichtige Sache. Ich liebe es, dass es da gute Bücher günstiger gibt. Aber ich liebe es nicht, dass sie jetzt halt einer Regierung untersteht, deren Begriff von guten Büchern ein sehr schwieriger ist. Deins ist, glaube ich, wurdest du? Ach, nee.
Ich war auch schon mehrfach versucht, sozusagen zu sagen, dass das etwas über Bücher aussagt, wenn man sie da kaufen kann, weil sie dann sozusagen für die dialektische Demokratie einen Nutzen haben. Ja. Und ich dann sozusagen auch schon, aber ich kenne auch ein, zwei Leute, die ich sehr gerne habe, die da.
Ja, genau, ich kenne nämlich auch ein paar Buchtitel, die wirklich richtig gut sind, wo ich dann so, da hat jemand gut durchgewinkt.
Ich glaube, es gibt so einen kleinen Rest sozusagen zu verteidigen an bürgerlichen Kulturräumen. Nicht an bürgerliche Kultur an sich. Ich will ein Beispiel geben. Mein erstes Buch, Keine Aufstiegsgeschichte, kommt in Hamburg im Februar in einem Privattheater auf die Bühne. Und das Theater ist ein Theater, was ich reformieren will. Ich kenne auch einige Leute, die da arbeiten. Und ich freue mich total über die Gelegenheit, aber natürlich ist es der bürgerliche Literaturbetrieb, der bürgerliche Theaterbetrieb. Und ich glaube aber, dass das, was bürgerliche Räume können, eben, dass sie Leute erreichen können, die irgendeine Art von Hadern haben mit der Welt, die sich irgendwas versprechen, was sie in ihrem Alltag vielleicht sonst nicht bekommen. Und deswegen glaube ich, kann, und vielleicht kann das auch nicht viel mehr, aber das kannst du auch nochmal drüber nachdenken, wenn du willst, oder antworten. Aber vielleicht sozusagen habe ich dann gedacht, und vielleicht ist es auch schon ein opportuner Gedanke, weil ich ja auch irgendwie Geld verdiene mit der Dramatisierung von dem Buch. Aber vielleicht sozusagen hat es die Möglichkeit, dass da so Denkräume immer so ein bisschen, dass man immer so 2 oder 5 oder 7% über das Skript hinausgeht, ja, was man darf. Ich bin da mit dem Regisseur, der das dramatisiert, Gott sei Dank einer Meinung, dass wir das sozusagen ein bisschen weiter politisieren wollen, den Stoff, als er als Buch schon ist. Dass man versucht, die Spielräume auszunutzen, im Wissen, dass das natürlich eine endliche Geschichte ist. Also das kann man nicht ohne Ende machen, weil dann, ne, wir sehen das ja, Stichwort die Cancellations der letzten 2 Jahre, Stichwort Staatsräson. Wir sehen sozusagen, wenn es drauf ankommt, wenn es hart auf hart kommt, dann gehen die Töpfe zu, dann werden die Leute ausgeladen, dann wird gecancelt sozusagen, ja, weil der Staat den Korridor einschränken muss, um die Politik zur Verfügung zu stellen, die es braucht, für irgendwelche Sachen wie Israel Waffen liefern und was auch immer. Ne?
Kriegsvorbereitung
zum Beispiel auch jetzt.
Ja,
ne?
Genau. Ja, nein, also ich glaube, es ist kein Podcast, wenn man nicht irgendwo ein Zitat reinwirft. Aber tatsächlich, weil für mich ein extrem wichtiger Bezugspunkt ist James Baldwin, und er hat mal gesagt, dass Aufgabe der Kunst ist es, die Fragen freizulegen, die unter den Antworten begraben werden. Und ich glaube, dass das, was du da beschreibst, total, ne? Weil bürgerliche Kulturräume glauben, alle Antworten zu haben. Und dass wir an einem Abend zum Beispiel über 2 Formen, also maximal 2 Formen von Unterdrückung gleichzeitig sprechen können. Und dann war es ein richtig guter Abend, weil wir hatten 2. So. Und irgendwie zu versuchen, da als produktiver Störer reinzugehen, ohne sich irgendwie an den geilen Häppchen und an den guten, dicken Fahrtkosten und sonst wie reich zu saufen, was halt immer noch ein prekäres Leben bedeutet, so, aber man kriegt halt leckere Häppchen, so, ist, glaube ich, so das Mindeste, was man tun muss, um da sich nicht korrumpieren zu lassen. Aber erstmal, klar, möchte ich trotzdem nicht bestimmte Räume total kampflos aufgeben, weil ich bin nicht der Meinung, dass Widerstand das Beste, was wir fordern können, ist, das Schlimmste zu verhindern. Da will ich schon mehr. Aber ich glaube, dass es durchaus so unsichere Lämmer und Schäfchen gibt, auch in solchen Räumen, wo man sagen kann, so, guck mal, ich bin auch ein Mensch.
Die
Hallo.
Von der SchäferInnen eingesammelt werden wollen.
Genau, genau.
Du hast gerade das schon ein bisschen so aufgemacht, die Verführungen des Kulturbetriebs. Mhm. Du warst ja beim Bachmann-Wettbewerb. Bitte jetzt Gossip-Time. Nein, Spaß. Da warst du 24 zum Lesen. Wie schwer ist das, dieser Einhegung, sage ich mal, durch Anerkennung des Literaturbetriebs zu widerstehen? Also dieses bürgerliche Magnetfeld aus, und ich kenne das ja genauso wie du, irgendwo hinzugehen, 500 oder 600 Euro zu bekommen und dann zu denken so, okay, du musst dich sehr heiß waschen, denn diese Gespräche möchtest du nie wieder führen. So auch sozusagen, je bürgerlicher der Ort ist, desto mitleidiger die Blicke, wenn man irgendwie Persönliches erzählt. Dabei ist das Persönliche ein Vehikel, um Politisches zu erzählen und umgekehrt. Genau. Und das wird dann aber nicht verstanden, weil die Leute wollen dann dich nur in dem Container sehen. Armut, du hast gelitten, du warst ständig beschämt, du armes,
so exotisch.
Du armes Wurzelgemüse.
Wie muss das wohl sein?
Genau, ja, genau. Also es gibt so ein Magnetfeld, ne? Und wie schwer ist es, dem zu widerstehen? Du hast im Vorgespräch gesagt, mit jedem Schritt weiter zum Zentrum der Macht wird der Blick für eine kritische Kunst schwieriger. Und das wäre sozusagen eigentlich der umgekehrte Beweis für die Richtigkeit von der These der Überlegenheit der Unterlegenen.
Genau, ja.
Denn sozusagen, je mehr man einen Fuß in die Tür kriegt, in die man mit nur einem Bein hinein will, desto mehr wird man auch gezogen vielleicht, ja, oder so? Oder wie würdest du das beschreiben?
Absolut. Also so, wenn ich, also es gibt einen Podcast, wo ich abledere, sagt man das? Abledere.
Ja, ich finde sehr schön.
Über Bachmann von den guten Kollegen Burak Yilmaz, Malte Küppers und Abdul Khadir. War das der richtige Name? Abdul, ich nenne Abdul immer nur Abdul. Sorry, wenn ich den Nachnamen nicht hinkriege. Jedenfalls Brennpunkt-Podcast, da habe ich schon sehr viel drüber geredet, deswegen werde ich das nicht nochmal, weil wir müssen uns nicht immer selbst ziehen und vor Leuten, also retro, nö. Aber was ich dazu ganz interessant finde, was du beschreibst, ist, ich habe noch nie so lange an einer Kurzbio gesessen. Noch nie. Nie in meinem Leben. Weil ich genau wusste, alles, was ich über mich selber schreibe, ist so sexy und oh, das wollen sie auf jeden Fall. Oh, eine migrantische Person. Oh, ein Arbeiterinnenkind. Oh, eine chronisch. Ich wollte nichts von diesen Worten benutzen, weil ich wusste, das ist ein Ort, wo das nicht im geringsten irgendwie als Bindemittel gesehen wird, sondern halt als Aufkleber, mit dem ich dann vermarktet werde. Und es kann nur gegen mich verwendet werden.
Oder sie profitieren mehr davon
als du. Ja, genau, sie
du,
profitieren
sozusagen
mehr davon als ich. So, am Ende ist es so eine krasse Ausbeutungsmaschinerie. Und deswegen habe ich mir so den Kopf zerbrochen über die Kurzbio. Und dann im allerletzten Satz habe ich mir so einen Satz, einen persönlichen und irgendwie ein bisschen mit meiner Bio, in einer Kurzbio, irgendwie mit meiner Biografie und nicht mit meiner Arbeit, weil ich habe mich dann komplett auf meine Literatur konzentriert in diesem Satz. Im letzten Satz sage ich halt, dass sage ich die Berufe meiner Eltern. Und sie haben den letzten Satz einfach an Anfang gestellt für die Autorinnenseite. Und das, finde ich, ist so alles, was man dazu wissen muss, finde ich. Also das ist so eine kleine.
Schaut, woher die Person kommt.
Genau, genau. Und ich habe mich so, und das meine ich mit so, es gibt keine Art der Maskierung. Ich musste auch gerade an, nachdem ich Baldwin zitiert habe, meine Güte, vielen, vielen Dank an all die schwarzen Scholars, von denen ich lerne und von denen ich profitiere und an die ich immer mich erinnern muss. Bei Fanon in weiße Masken, schwarze Haut, gibt es diesen Satz von dieses endlose Ringen um menschliche Identität und menschliche Autorität und Bekräftigung hat bei allem Schrecken etwas sehr Bewegendes. Und das war etwas, wo ich bei mir selber rückblickend dachte so, Das ist so heartbreaking auch so. Man macht sich so 4 Monate Gedanken über eine Kurzbio, um am Ende des Tages doch wieder genau den Mechanismus am Werk zu sehen, wie er gemeint ist an diesem Ort. Ja.
Hast du da schlussendlich irgendeine, oder gibt es da überhaupt schlussendlich eine Antwort darauf, inwieweit man sozusagen dieses, also ich nenne es jetzt einfach mal so tokenisiert, also wenn du sagst, die haben die Berufe deiner Eltern an den Anfang, dann sagen sie ja, ah geil, schaut mal, wir haben auch Kind von da, ne? So, schaut mal, wie, das ist natürlich auch eine eigene, ein Bewerbungsschreiben des Bachmann-Preises zu sagen, wie gut die Leistungsgesellschaft
ist. Wir sind total
so
offen.
Ne? Genau.
Wir laden ein, aber dann schlagen wir die Tür halt zu.
Also die Frage dazu wäre, inwieweit das Konzept, sich tokenisieren zu lassen, um diesen Raum umzudeuten, inwieweit hat das Grenzen, also es hat ja offenbar Grenzen, aber ja. Und sind die auch unterschiedlich? Also hast du das Gefühl, manche Räume sozusagen lassen sich besser so hijacken oder gehst du da überhaupt mit so einem Entführungsvorsatz irgendwie an sowas ran?
Auf jeden Fall. Also ja, okay. Ja, klar. Ja. Einerseits Hijacking, aber andererseits
sind auch komische Worte hier, finde ich.
Hijacking, aber tatsächlich auch so ein bisschen in den Tiefen war. Also es ist auch so ein bisschen so, Feldstudie, wir gehen jetzt nach Klagenfurt, einem Ort, wo, weiß ich nicht, die Jacke von Durchschnittsbewohner irgendwie mehr kostet als mein Monatseinkommen. Es war schon auch natürlich so eine Form von umgekehrtem Voyeurismus mit dem Wissen, dass ich aber am Ende aufgrund von historisch gewachsenen Gegebenheiten immer die ausgestellte Person sein bleibe. Deswegen kann mir das jetzt nicht, also tröstet es mich nicht darüber hinweg, wie schwierig diese Tage da waren und die Zeit danach. Aber ja, also Kapitalismus hat sich bisher noch fast jede Form der Kritik angeeignet und am Ende ökonomisch nutz- und verwertbar gemacht. Deswegen bleibt und ist es irgendwie einer der schwierigsten Fragen für mich, so welche Plattformen, welche Orte machen da Sinn. Ich finde zum Beispiel heute total schön, weil es ein Raum ist, mit dem ich auch eine Geschichte verbinde, weil es ein Ort ist, an dem ich irgendwie auch mich als Mensch wiedererkenne, und zwar jetzt ganz individuell gemeint, und gleichzeitig aber auch Spuren von irgendwie ersten Verbindungen zu anderen, ob es jetzt damals Slam-Szene gewesen ist, aber auch Selbstorganisation im Ruhrgebiet. Das ist sowohl physisch mit dem Taranta Babu, wo wir gerade diesen Podcast aufnehmen, so, rede ich hierfür oder dafür? Als auch natürlich im besten Fall sozial einfach ein Raum, den man am besten hält. Und da muss ich, glaube ich, hoffe ich, nichts entführen. Aber es gibt natürlich auch Räume, wo ich denke, uiuiuiui, heute ziehen wir aber die dicke Schutzweste an und die Stahlkappenstiefel, und dann hoffen wir, dass mir trotzdem niemand in die Magengrube schlägt. Ja. Und dann macht man es trotzdem, weil man noch so ein bisschen Energie hat und jung ist und dumm ist, und wahrscheinlich auch mit den Jahren mache ich auch immer weniger. Also mache ich auch immer weniger Exposition in diese Räume rein, meine ich. Und gleichzeitig würde ich aber rückblickend nicht sagen, das war falsch, sondern es ist jetzt vielleicht eine andere Person dran, eine jüngere, bei der ich hoffe, sie anders vorzubereiten und zu schützen. Das hatte ich jetzt mit einer Kollegin, die zum Beispiel in Klagenfurt war, wo ich war so, komm, wir setzen uns hin und ich sage dir, was das Beste ist, was du dort tun kannst, um trotzdem eine gute Zeit zu haben oder so.
Die Stirn aufschneiden.
Genau.
Also, es gab, glaube ich, mal eine Person, die
es Ich hatte überlegt, meine Zähne rauszunehmen. Ich hatte damals noch eine riesige Zahnlücke und eine Zahnprothese, die genauso viel gekostet hat, wie man am Ende bezahlt wurde für diese Tage. Und dann dachte ich so, ja, aber man soll mir mal halt Sachen nicht direkt schon an der Fresse ansehen. Und dann, ja, hat es trotzdem nicht gereicht. Die gute, die teure mit Zuzahlung. Zahnprothese. Entschuldigung.
Wir umkreisen immer wieder, aber haben es noch nicht so ganz dezidiert verhandelt, oder vielleicht auch schon, und ich habe es nicht so richtig mitgeschnitten. Immer diese Frage nach prekärem Künstlerinnensein. Du hattest einen Impuls gerade, möchtest du den?
Nein, ich wollte nur fragen, ob wir schon an der Stelle sind, wo Leute aus dem Pub, also ob
nee,
wir schon
öffnen. Nein, das kündige ich noch an. Okay. Genau, wir umkreisen schon immer so ein bisschen so dieses die Frage nach Prekarität. Du hast schon von ökonomischen Zwängen gesprochen, die einen dazu verleiten, Dinge anzunehmen, wo man im Nachhinein denkt, ah, dieses Learning habe ich jetzt auch gemacht, und das ist bei mir genauso.
Oder hatte ich schon und jetzt war es einfach nochmal Dollar.
Genau, ja, oder ja, genau. Diese Frage nach dem prekären Künstlerinsein lädt zu Reflexen ein, die man eigentlich glaubt, hinter sich gelassen zu haben. Ne? Also dieser Topos des armen Künstlers ist halt Teil des Deals. Also worüber beschwert man sich eigentlich noch? Ne? Also Kind, du weißt doch, worauf du dich eingelassen hast. Ne? So dieses, ich merke das selbst, wie ich immer wieder hin und her schwanke zwischen dem Wunsch, von meiner Literatur leben zu können und auch zu wollen, und dem Glauben, dass dezidiert politische Kunst, die mit den Vorstellungen und Logiken der bürgerlichen Literatur bricht oder brechen muss, gar nicht den Fehler machen darf, komplett auf diese Karte zu setzen, davon leben zu wollen, weil sie einen eben, und das haben wir eben schon besprochen, einen hohen Anpassungsdruck bedeutet. Ne? Hast du, also wie denkst du darüber, oder pendelst du dazwischen hin und her zwischen diesen beiden Figuren?
Ich habe mir lange Zeit eingeredet, dass ich dazwischen hin und her pendle. Und bin aber zumindest seit der Pandemie, wo ich halt auch nochmal eine Verschlechterung, eine gesundheitliche Verschlechterung hatte und so ganz doll doof Long-Covid mit Wortfindungsstörungen, und das ist natürlich das Beste, was einem passieren kann, als Autorin Wortfindungsstörungen zu kriegen, literally mein Material, habe ich dann auch erkannt, das ist kein Widerspruch, sondern eigentlich eine Ergänzung. Ich habe auch erkannt, dass ich eigentlich nichts anderes machen kann als kunstschaffend oder Kulturarbeiterin zu sein, im Sinne von, ich hatte mal eine Festanstellung, das ist nach 3-4 Monaten Probezeit so grandios gescheitert mit irgendwie klinischem Erschöpfungssyndrom und einfach danach 3-4 Monate wirklich nur ruhen können und Bett brauchen. Ich habe absolut keine, also auf dem Papier bin ich ungelernt in allerlei Sachen so. Ich habe keine Ausbildung, ich habe kein Studium abgeschlossen. Also ich bin irgendwie auch sehr darauf, also biografisch so darauf kleben geblieben, okay, dann muss das wohl so sein mit dem Kunstschaffen oder der künstlerischen Praxis. Und gerade, wenn ich sehr ehrlich sein darf, nehme ich oder versuche ich, so gut es geht, die letzten Monate einer halbwegs vorhandenen Kulturförderungslandschaft mitzunehmen, zum Beispiel mit Parallelgesellschaft, wo wir einen Verlängerungsantrag geschrieben haben für irgendwie eine Förderung durch den Berliner Senat, wo wir halt genau wissen, so, das ist bald, das ist ciao, auf jeden Fall nicht. Und dann, ja, muss ich schauen. Aber keine Ahnung, also so klar, am Ende, Gastro ist immer eine Möglichkeit, I guess. Ja.
Ich hab auch vor 2 Monaten eine 30-Stunden-Stelle, die mir angeboten wurde, die ich schon angenommen hatte, abgesagt einfach, weil ich wusste, ich mache das 6 Wochen und dann kannst du mich an den Füßen raustragen, weil ich gerade nicht fit genug dafür bin. Bin sehr stolz darauf, aber es macht meinen Geldbeutel halt nicht.
Genau, das war so, das war ein persönlicher, ein persönliches Wachstum und sehr traurig für finanzielle Sicherheit.
Das ist das, womit wir leben. Ich versuche nochmal eine Bande aufzunehmen, die du mir eigentlich nochmal hingelegt hast vor 20 Minuten, die ich aber leider nicht, ich konnte sie nicht verwandeln. Du hast nochmal über Parallelstrukturen gesprochen. Du hast was sehr Geschicktes gemacht. Du hast nochmal, also wir kamen von Parallelgesellschaft, von eurem KünstlerInnen-Kollektiv. Du hast ich nenne das jetzt mal Dialektik der Parallelgesellschaft. Du hast davon gesprochen, wie Parallelgesellschaften beschrieben werden als etwas negativ Konnotiertes, als hier wird sich nicht genügend Mühe gegeben, nicht genügend ins Deutschtum assimiliert. Offenbar benutzt ihr den Titel für den Versuch, wirklich Parallelgesellschaften zu bilden. Und auch du beschreibst eben die Entstehung von Parallelstrukturen als essentiell für laufende und kommende Kämpfe im Literaturbetrieb. Das knüpft dann eigentlich an dem, was du gerade gesagt hast, dass es eben jetzt vielleicht nicht wahrscheinlicher wird, dass, also wenn man Wolfram Weimar noch ein paar Jahre wüten lässt, wenn die Kriegsvorbereitungen noch mehr Geld verschlingen, noch mehr Geld aus dem Sozialen, wir sehen in NRW, wir sehen in Berlin in verschiedenen Landesparlamenten, das ist das Wort, was ich gesucht habe, werden Kulturkürzungen vorgenommen, drastische teilweise, dann wird es eben nicht wahrscheinlicher, dass diese Förderlandschaft erhalten bleibt. Brauchen wir mehr eigene Strukturen, Gegenstrukturen, Parallelstrukturen? Ist es ein Lob der Parallelstruktur?
Es ist definitiv ein Lob der Parallelstrukturen. Super. Ja, es ist ein Lob der Parallelstrukturen, es ist ein Lob der Organisation und es ist vor allem der Aufruf an FörderInnen, die das alles, glaube ich, an vielen Stellen genauso besorgt sehen wie die Individuen, die auch davon abhängen, die künstlerisch tätig sind, jetzt alles darauf auszurichten, zu versuchen, sich zum Merkmal zu machen, Infrastrukturen bereitzustellen. Also im Sinne von, ich werde so sehr in den nächsten Jahren Förderinnen, Vereine etc., so wie ich eben auch selber einen Verein gegründet habe mit Parallel. Wir sind ein Verein, das war lustig, das war wirklich Vereinsmeierei. So schwierig, meine Güte. Aber das Beste, was Institutionen, die irgendwie gerade mitbekommen, was mit ihnen passiert, tun können, ist zu versuchen, weiter Infrastrukturen bereitzustellen und eben nicht zu integrieren. Eben nicht zu sagen, wir integrieren euch hier zu uns mit rein, weil das ist am Ende immer auch der Anruf zur Einverleibung, weil Integration in Deutschland ist für mich einfach nicht
einseitige.
Es ist einseitig, es ist immer einseitig gedacht.
Aber ich frage mich, ob Förderung sozusagen nicht immer das bedeutet in Integration sozusagen, ob das nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das selbstlos, also ja klar, natürlich, ich würde anders gesagt, also Ich würde sagen, Gegenstrukturen, linke Praktiken des Kulturschaffens zu machen, die aber von unten kommen sozusagen, also die sich gar nicht erst, und das marginalisiert die aber auch wieder natürlich, ne? Also das sorgt natürlich dafür, dass es nicht einfacher wird irgendwie, ne? Wenn wir wissen, okay, die Reichen, die können sich, oder die Hyperreichen, die können sich Sender kaufen, die besitzen auch Sender, die besitzen Verlage, die besitzen Medienunternehmen. Natürlich marginalisiert man sich durch so einen teilweise selbstverordneten Rückzug dann auch. Ja. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass man immer sozusagen, also dass man immer mindestens die Hälfte gibt, wenn man so eine Förderung, ne? Also
ja,
dass man
ja, ja, Dass der Gewinn nicht endlich sein wird.
Ja,
ne? das meine ich aber mit dem, mein großer Wunsch wäre, dass Personen, die an den richtigen Stellen sitzen, wissen, dass das Beste, was sie tun können, Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, weil das ist, was du als Parallelstruktur, als Selbstorganisation etc., das ist das, wo es wirklich ums Materielle geht, was du halt eben gerade schon beschrieben hast, oft die knappste Ressource ist, neben Zeit, Energie etc., weil da nochmal das Lob der Parallelstrukturen, was Parallelstrukturen über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte ausmachte und weswegen sie nötig sind für jeden Kampf und jedes Ringen und Bestreben, um irgendwie eine Welt mit weniger Leiden und eine irgendwie gerechtere Form von Miteinander, war, dass sie die Orte des Wissenstransfers waren und auch Orte der Weiterreichung von Strategien. Und das sind jetzt gerade die Strategien, die auch die bürgerliche Mitte, die irgendwie auf die Anti-AfD-Demo geht, brauchen wird. Und dann, das wird der Zeitpunkt sein, wo sie kommen müssen und hoffentlich kommen werden und sagen so, hey, wie macht man das eigentlich, wenn das Zentrum der Macht einem auch nicht mehr so wohlgesonnen gegenüber ist. So. Und ja, da glaube ich, dass sowohl von so Respect Your Elders und vergangene Kämpfe sich aus Archivarbeit, aber auch wenn es noch Leben, also so Menschen gibt, die irgendwie, die ihr kennt oder so, dass die Gespräche total wichtig sind.
Mitya, danke dir für das
Olivier.
Gespräch.
David.
Also einmal einen kräftigen Applaus. Das war der offizielle Teil.
Ja,
vielen Dank.
Das war Klassentreffen, der Podcast über Klasse, Krise und Kultur mit Olivier David in Zusammenarbeit mit dem ND. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr linken Journalismus wichtig findet, dann aktiviert die Glocke und verpasst keine neue Folge. Lasst am besten noch eine Bewertung da, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können.